Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist tendenziös, wie Sie zurzeit berichten.
Das ist eine Schande. Ihre ganze Arbeit ist eine Schande. Sie sollen unabhängig sein und kritisch, aber das sind Sie nicht.
Die besten O-Töne sind die, die für sich selbst sprechen. Wir sprechen an diesem Mittwoch, den 3. Mai, über jene KollegInnen, die hier gerade in Sprechchören beleidigt, verleumdet und verlacht wurden. Journalistinnen und Journalisten, die nicht unfehlbar sind, die aber bestmöglich versuchen, ihren Job zu machen. Wie sehr BerichterstatterInnen weltweit gefährdet sind, das zeigt die neue Rangliste von Reporter ohne Grenzen, die wie immer am Internationalen Tag der Pressefreiheit an diesem 3. Mai veröffentlicht wird. Ganz unten auf der Liste der 180 Staaten stehen Vietnam, China und Schlusslicht Nordkorea. Ganz oben rangieren Norwegen, Irland und Dänemark. Und Deutschland ist abgerutscht, nicht mehr unter den Top 20. Woran das liegt, fragen wir gleich einen Lokalreporter aus Erfurt, der schon mehrfach Attacken ausgesetzt war. Und wir gucken auf deutsche Autobahnen, genauer jene, die der Bundesverkehrsminister so schnell wie möglich ausbauen will. Ein heißes Eisen, nicht nur in der Ampel. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und freue mich, dass Sie zuhören. Moin Moin. Beim Thema fehlende Pressefreiheit denken wir derzeit viel an Länder wie Russland, China, Iran oder auch die Türkei. Ich will hier jetzt nicht Äpfel und Birnen vergleichen, aber Wachsamkeit ist doch angebracht und zwar auch hier in Deutschland. Dass JournalistInnen frei, unabhängig und sicher arbeiten können, ist nämlich in manchen Gegenden des Landes nicht mehr selbstverständlich. Ich habe am frühen Nachmittag Fabian Klaus angerufen. Er ist Reporter und Redakteur der Thüringer Allgemeinen, der Thüringischen Landeszeitung und der Ostthüringer Zeitung. Und er hat am vergangenen Samstag eine Kundgebung der AfD mit dem thüringischen Landesvorsitzenden Björn Höcke und mit Bundesparteichefin Alice Weidel beobachtet. Und beim Beobachten ist es nicht geblieben, Fabian Klaus. Was ist Ihnen dazu gestoßen?
Es ist so gewesen, dass die AfD, wie sie das häufiger gemacht hat, schon in Thüringen auf dem Weg zu ihrer Kundgebung eine Demonstration veranstaltet hat. Man nennt das immer noch verniedlichen Spaziergang. Und auf dem Weg zu dieser Kundgebung, also auf der Demonstrationsstrecke, bin ich von einem Demonstrationsteilnehmer körperlich attackiert worden.
Was war der Anlass für diese Attacke?
Ich kann mir das nur so zusammenreimen, als dass der Anlass gewesen ist, dass ich dort meine Arbeit gemacht habe und den vorbeiziehenden Demonstrationszug fotografiert habe.
Ich wollte gerade sagen, Sie waren anhand Ihrer Kamera erkennbar oder sind Sie ansonsten, kann man Sie erkennen als Journalist?
Also ich war anhand meiner Kameraausrüstung, die ich am Mann trug, erkennbar. Ich war auch anhand des Presseausweises erkennbar, den ich in der Regel gut sichtbar auch trage, einfach um auch gegenüber Polizeibeamten, Ordnungskräften deutlich zu machen, ich bin hier Pressevertreter und dass die das auch gleich sehen. Und dass es eben bei solchen Demonstrationen, das klingt jetzt lapidar, aber nicht noch zu einer großen Suchaktion kommt, wenn jemand mal meinen Presseausweis sehen will, was ja durchaus passieren kann. Und ich glaube tatsächlich aber, dass mich der Angreifer anhand der Kameras als Pressevertreter identifiziert hat.
Ist Ihnen das jetzt, ich vermute fast nein, zum ersten Mal passiert?
Das ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Das ist auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal passiert, dass es zu Pöbeleien gekommen ist. Da kennen wir ja die eingängigsten Worte, die dann immer fallen. Und es gab natürlich auch, oder was heißt natürlich, traurig genug, es gab auch schon den ein oder anderen Versuch einer körperlichen Attacke.
Wie bereiten Sie sich als Reporter, wenn Sie wissen, Sie gehen raus auf eine Demo oder auch Ähnliches und Sie wissen, da könnte es wieder etwas rauer zugehen, wie bereiten Sie sich davor? Was nehmen Sie mit?
Also da hat ein Entwicklungsprozess eingesetzt. Vor, sage ich mal, 10 Jahren ist man noch auf so eine Demonstration gegangen und hat gesagt, so, da gehen wir jetzt hin, wir wissen, was ist, das ist los und Fotokamera-Ausrüstung ist dabei und dann geht das eben los. Ja, dann gab der nächste Entwicklungsschritt, dass man zugesehen hat, dass man zumindest immer noch mal einen Kollegen an seiner Seite hat, dass man immer zu zweit unterwegs war. Das hat uns mal bei einer Demonstration, bei einer nicht angemeldeten Demonstration in Sömmerda da aus meiner Sicht gerettet, dass wir da nicht körperlich angegangen wurden.
Was war da los?
Da sind wir ja auf einer Abkürzungsstrecke ein paar doch durchaus aggressiven Teilnehmern begegnet, die eben auch diese Abkürzung gewählt haben und uns dann als Pressevertreter identifizieren konnten, weil sie uns eben vorher schon gesehen hatten am Rande der Demonstration. Und dadurch, dass wir eben zu zweit, vielleicht möglicherweise waren wir auch zu dritt, also wir waren in einer Gruppe unterwegs, ist es eben bei Pöbeleien geblieben. Ja, ich würde sagen, wenn das einer allein gewesen wäre, hätte es auch da durchaus zu einem körperlichen Angriff kommen können. Das war die Geschichte, das war im Zuge einer nicht angemeldeten Corona-Demonstration auch in Thüringen.
Also es geht nicht immer nur um Veranstaltungen oder Demos der AfD oder rechtsextreme Organisationen, sondern Sie haben auch im Umfeld der Corona-Leugner solche Übergriffe erlebt.
Ich würde tatsächlich sagen, seit der Corona-Pandemie und seit dem Großwerden dieser Verniedlichung, Spaziergänge, wie die Szene das ja selbst nennt, ich nenne das Demonstration, weil nichts anderes ist es, seitdem ist diese Situation auch wieder rauer geworden. Wir haben das 2015 im Zuge der Flüchtlingskrise schon mal erlebt, dass es auch dort tatsächlich rau wurde auf den Demonstrationen, dass es zu Übergriffen kam, das wurde dann wieder ein bisschen weniger. Und seit 2020 steigen diese Zahlen wieder an und das Gefühl wird ja tatsächlich auch heute durch die veröffentlichte Rangliste bestätigt.
Kommen wir gleich noch darauf zu sprechen. Wer ist das, der Sie da angreift?
Ja, wenn ich jetzt auf den Angriff am Samstag mal zurückblicke, dann ist das, der Angreifer ist mir persönlich nicht bekannt, aber das ist ein Demonstrant. Ich würde sagen, Hooligan-Szene jetzt so aus dem vom Gefühl her, das habe ich nicht recherchiert, bin ich ganz offen bisher. Und er taucht dann da eben auf und er hat dann den Eindruck, der wird da fotografiert, wird da zu Unrecht fotografiert aus seiner Sicht, garniert das Ganze mit Lügenpresserufen und greift dann eben an, wenn man nicht die Kamera runternimmt und das tut, was er sagt.
Sprechen wir hier überwiegend über männliche Aggressionen, verbal und auch physisch, oder werden sie auch von Frauen angegriffen und möglicherweise anders bepöbelt oder angegriffen?
Also wenn wir von tatsächlich physischen Attacken reden, dann reden wir immer über Männer. Und sagen wir mal, Pöbeleien von Frauen, das hat es auch gegeben, aber das bleibt dann eben tatsächlich bei Pöbeleien. Die Rufe, die ich eben ja schon genannt habe, die ich jetzt nicht nochmal wiederholen will, tauchen da natürlich auch auf. Aber das ist, also das ist keine Masse. Es sind in der Regel Männer, die pöbeln und dann auch körperlich aggressiv werden.
Was macht das mit Ihnen? Haben Sie Angst?
Nein, ich habe tatsächlich keine Angst. Das hat verschiedene Gründe. Erstens weiß ich einen Arbeitgeber hinter mir, der die Situation einzuschätzen weiß, auch auf diesen Demonstrationen. Und der dann eben für, wie jetzt am Wochenende ja auch geschehen, für entsprechend Schutz sorgt. Ich hatte am Wochenende einen Personenschutz zur Seite gestellt bekommen, der dann diesen Angriff auch relativ schnell erstens abwehren und zum Zweiten die Situation bereinigen konnte. Und ich habe tatsächlich auch ein stabiles, familiäres und freundschaftliches Umfeld, was mir immer wieder Mut macht, weiterzumachen. Und sagt, wenn ihr als Journalistinnen und Journalisten da nicht mehr reingeht, dann geht keiner mehr rein und dann guckt keiner mehr hin. Und das ist das, was mich auch motiviert. Ja.
Sie haben von Personenschutz gerade gesprochen. Gibt es weitere Vorkehrungen, die Ihr Verlag, Ihr Arbeitgeber trifft?
Na, der Verlag sensibilisiert uns natürlich. Wir sind nicht an jeder Stelle mit Personenschutz unterwegs, aber es gab relativ früh in der Corona-Pandemie die Verlagsrichtlinie, dass kein Kollege mehr allein zum Beispiel auf diese Demonstrationen geht, ja, und wenn wir nur noch zu zweit dort unterwegs sind, dann, sagen wir mal, die üblichen Vorkehrungen, die Anmeldung bei der Polizei, beim Einsatzleiter vor Ort, dass die auch wissen, wer ist dort vor Ort und wo müssen wir gegebenenfalls mal hinschauen. Das sind so diese Vorkehrungen, die wir auch treffen und die auch wichtig sind.
Wenn Sie das so schildern, das wird ja auch im Redaktionsalltag Gespräch sein, ich vermute auch mit Nachwuchskräften, erleben Sie da jüngere Menschen, die sagen, das ist für mich ein No-Go, da lasse ich vom Journalismus besser die Finger?
Das habe ich persönlich noch nicht erlebt.
Ist es im Gegenteil so, dass Sie von Volontärinnen, von Volontären hören, ich will genau deshalb den Journalismus machen oder ich will genau deshalb Journalistin, Journalist werden, um für die Demokratie auch einzutreten?
Das gibt es tatsächlich, das habe ich von mehreren jungen Kollegen und auch vor allen Dingen Kolleginnen tatsächlich gehört. Ich kann mich an einen Fall erinnern oder an einen Einsatz erinnern. Das war, muss 2021 gewesen sein, zum Jahresbeginn. Die Corona-Demonstrationen waren gerade noch wirklich sehr, sehr groß, auch in Thüringen, wo eine junge Kollegin gesagt hat, also sie möchte das sich unbedingt jetzt einfach mal angucken, um zu sehen, was ist das, wer läuft da, und dann auch gern selber die Geschichte darüber schreiben. Ich habe sie dann begleitet in den Landkreis Greiz damals. Das war so eine Art Hochburg in Thüringen. Und sie hat dort ja Erfahrungen gemacht, die sie aber auch nicht abgehalten haben, weiter tätig zu sein als Journalistin und eben genau zum Schutz unserer Demokratie an der Stelle auch zu arbeiten. Und das macht sie nach wie vor. Das macht sie nach wie vor mit Freude. Und insofern, ja, das erlebe ich schon.
Nun sind Sie als Reporter bzw. als Redakteur der Thüringischen Landeszeitung abgesichert, in dem Sinne, dass Ihr Arbeitgeber für Personenschutz sorgt, dass Sie auch ein Justiziariat haben, das Sie im Falle von Attacken vertreten kann. Was ist mit Kolleginnen und Kollegen, die das nicht haben, die frei arbeiten?
Die Kolleginnen und Kollegen, die frei arbeiten, die sind nochmal in einer ganz besonderen Situation aus meiner Sicht. Und ich glaube, da müssen wir auch noch viel mehr tun, denen Schutz zur Seite zu stellen und vor allen Dingen auch Polizei vor Ort zu sensibilisieren, auch Politik zu sensibilisieren, dass freie Kolleginnen und Kollegen genau denselben wichtigen Auftrag erfüllen, wie wir das auch tun. Die sind nicht immer da und sagen, sie machen jetzt die Fotos für ein Medium, das in Thüringen bekannt ist, wie beispielsweise eben die Thüringische Landeszeitung, Thüringer Allgemeine und OTZ. Ich sage das jetzt mal so, weil mein Arbeitgeber ja die Funke Mediengruppe ist, wo die drei Titel in Thüringen dazugehören. Wo ich diesen Background eben habe, auch im Nachgang, und wo die freien Kolleginnen und Kollegen aus meiner Sicht deutlich mehr Unterstützung noch brauchen und sicher sein müssen, dass sie eben genauso vor Ort geschützt sind, dass sie von Polizistinnen und Polizisten ernst genommen werden an der Stelle, wenn sie sich als Pressevertreter ausweisen. Das muss, glaube ich, noch ein Stück, da können wir, glaube ich, noch ein Stück mehr auch tun, um den Schutz von Journalistinnen und Journalisten insgesamt vor Ort zu verbessern.
Und wie ist Ihre Erfahrung? Ist dieses Problembewusstsein auch bei Polizei und Justiz vorhanden, dass JournalistInnen inzwischen geschützt werden müssen? Ich frage deshalb, weil Reporter ohne Grenzen in diesem Zusammenhang heute anlässlich der Rangliste der Pressefreiheit international von einer Straflosigkeit spricht im Hinblick auf Deutschland.
Ich glaube, dass Reporter ohne Grenzen da genau den Finger in die Wunde legt, die es tatsächlich gibt. Ich könnte jetzt ein Positivbeispiel nennen, das würde ich vielleicht danach machen, aber grundsätzlich muss man einfach konstatieren, dass es viel zu selten dann eben auch die Strafe auf dem Fußvolk für Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten. Es gibt ja auch Sachbeschädigungen und was wir nicht alles erlebt haben in der Vergangenheit. Ich würde kurz zur Polizei sagen, dass sich das aus meiner Sicht in Thüringen in den letzten 2 Jahren durchaus verbessert hat. Da gibt es auch Ansprache an Journalistinnen und Kollegen vor Ort. Es wird eben gefragt, ob Schutz notwendig ist. Es werden auch sichere Räume bei Kundgebungen einzurichten. Das gelingt nicht immer. Das gelingt auch mal mehr und mal weniger gut, das kommt ein bisschen auf die Polizisten an, die man dann vor Ort auch trifft. Bei der Justiz sehe ich da durchaus großen Nachholbedarf. Da hat Reporter ohne Grenzen aus meiner Sicht tatsächlich einen Punkt getroffen. Wir werden in Weimar in Kürze wahrscheinlich tatsächlich ein Verfahren erleben, wo ein Angreifer auf einen Kollegen von mir vor Gericht gestellt wird, 2 Jahre nach der Tat. Und da gucken wir mal, was da rauskommt.
Das war das Positivbeispiel, nehme ich an, was Sie jetzt abschließend noch...
Genau, das war das Positivbeispiel, was ich abschließend gerne noch sagen wollte. Da gab es vor 2 Jahren im Zuge einer 1. Mai-Demonstration, da hatte aber auch Corona als Hintergrund, tatsächlich einen Wüstenangriff auf einen Kollegen, der ist dabei auch verletzt worden. Und nach langer Fahndung durch die Polizei ist der Angreifer identifiziert worden und der steht jetzt demnächst in Weimar vor Gericht.
Schauen wir noch mal kurz gemeinsam auf die weltweite Rangliste der Pressefreiheit der Organisation Reporter, die eben heute bekannt geworden ist. Da ist Deutschland ja nicht mehr in den Top 20 vertreten, sondern nach den letzten Jahren abgerutscht von Platz 16 noch im Vorjahr und Platz 13 vor 2 Jahren, belegt Deutschland inzwischen nur noch Rang 21. Deckt sich diese Statistik mit Ihren Erfahrungen, dass die Gewalt gegen Journalisten zugenommen hat in den letzten Jahren?
Wenn ich jetzt einfach auf die Platzierung gucke und auf das Abrutschen Deutschlands, würde ich sagen, ja, die Gewalt gegen Journalistinnen und Journalisten hat zugenommen in den letzten Jahren und das bildet diese Rangliste ab. Ich glaube, wenn wir nochmal detaillierter reingucken, sehen wir aber auch, dass Deutschland, was die Punktzahl angeht, ja gar nicht so viel schlechter oder dasteht als im vergangenen Jahr zum Beispiel. Und da muss man einfach konstatieren, andere Länder haben möglicherweise deutlich mehr gemacht zum Schutz der Pressefreiheit und Deutschland hat hier etwas verpasst und hat hier geschlafen und ist noch auf einem Status von vor Jahren, wo es eben noch nicht diese aggressiven Stimmungen auf der Straße auch gegen Medienschaffende gegeben hat. Insofern haben uns andere Länder da vielleicht etwas vorgemacht, wie wir es hätten machen sollen, hätten besser machen können.
Fabian Klaus, Reporter und Redakteur der Thüringer Allgemeinen, der Thüringischen Landeszeitung und der Ostthüringer Zeitung. Wir haben Sie erreicht auf dem Weg Richtung Nordsee in den Urlaub, glaube ich. Umso netter, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben hier im Podcast. Vielen Dank und weiter alles Gute für Ihre Arbeit.
Ich danke Ihnen herzlich.
Ende März hat sich die Ampelkoalition in Berlin darauf geeinigt, die Autobahnen in Deutschland schneller auszubauen. Ja, das war dieser berüchtigte 30-Stunden-Koalitionsausschuss. Eigentlich eine Runde, die Lösungen finden und nicht neuen Streit provozieren soll. Diesem Beschluss aber dürften die Grünen nur mit geballter Faust in der Tasche zugestimmt haben. Über 140 Autobahnprojekte sollen jetzt schleunigst angegangen werden, vor allem dort, wo es ständig Staus oder kilometerlange Dauerbaustellen und verengte Fahrbahnen gibt. Sprechen wir drüber mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Nadine, was hat das Bundeskabinett heute genau beschlossen?
Also ich würde sagen, dieses Genehmigungsbeschleunigungsgesetz, wie es ja offiziell heißt, das soll sowas sein wie eine Entscheidungshilfe für Behörden und Gerichte und zwar eine Entscheidungshilfe pro Infrastruktur. So, das ist jetzt etwas unterkomplex dargestellt, aber im Kern geht die Idee, die diesem Gesetz zugrunde liegt, so, dass man sagt, man definiert bestimmte Infrastruktur. Also das heißt, das sind die viel zitierten Autobahnen, aber das bringt auch Veränderungen, zum Beispiel beim Ausbau der Schieneninfrastruktur. Radwege stehen da auch mit drin, Wasserstraßen jetzt nicht so deutlich, aber das heißt, man verengt sich jetzt nicht nur auf Autobahnen, da sagt man, dort gibt es bestimmte Projekte, die sind von öffentlichem Interesse beziehungsweise von überragendem öffentlichen Interesse und werden damit dann höher gewertet als bestimmte andere Schutzgüter, wie zum Beispiel Umwelt- und Artenschutz. Und wenn es jetzt Abwägungsprozesse gibt in Behörden, aber dann zum Beispiel auch Gerichten, soll es denen leichter gemacht werden, pro Infrastruktur zu entscheiden. Bei Straßen betrifft das ungefähr 950 Kilometer, die priorisiert gebaut werden sollen. Man hat auch die maroden Brücken im Blick, die darunter fallen sollen. Und bei der Bahn geht es ganz vordringlich um die Strecken zwischen großen Städten, auf denen sich der Deutschlandtakt abspielen soll. Deutschlandtakt, das ist ja eigentlich die Idee, dass die großen deutschen Städte in einem Halbstundentakt dann auch mit schnellen Zugverbindungen miteinander verbunden sind. Das ist sozusagen so ein Gesamtpaket, das man da heute geschnürt hat.
Nadine, ich gehe noch mal zurück zum Beginn deiner ersten Antwort, der Auflistung dessen, was das Kabinett heute beschlossen hat. Da sagst du, nein, es geht eben nicht allein nur um Autobahnen, sondern eben auch um Radwege, um Wasserstraßen. Dass wir jetzt aber so viel über Autobahnen sprechen, liegt das sozusagen an so einem medialen Fokus, den wir gerade darauf werfen, weil sich über Autobahnen so trefflich streiten lässt? Oder ist das nun tatsächlich prioritär ein Anliegen der Bundesregierung, vor allem die Straßen auszubauen?
Ich glaube, es wird sich tatsächlich noch zeigen, wenn man jetzt in 10 Jahren mal Bilanz zieht, was dieses Gesetz gebracht hat, bin ich tatsächlich gespannt. Ich vermute, dass das mediale Interesse hat schlicht und ergreifend mit einem monatelangen Streit innerhalb der Ampelkoalition zu tun, der im Spätherbst angefangen hat, als nämlich die erste Version, der erste Entwurf dieses Planungsbeschleunigungsgesetzes bzw. Genehmigungsbeschleunigungsgesetz dann rauskam. Und seitdem hat man sich in der Ampel, ich würde sagen, von November bis Ende März, bis zu diesem Koalitionsausschuss, mit einem vergeblichen Koalitionsausschuss im Januar, sehr herzhaft über diese Autobahnfrage gestritten, weil man sich im Koalitionsvertrag Ende 2021 vorgenommen hat, Planungszeiten zu halbieren und hat dort meiner Ansicht nach sich alles Mögliche reingeschrieben. Also das heißt Schieneninfrastruktur, aber auch zum Beispiel Brücken, aber nicht explizit die Straßen. Und das ist jetzt, ich finde, durchaus anders gelöst, dass man nämlich auch bei den Straßen vor allem auf die Engpassbeseitigung setzt und damit dann zu einer Liste gekommen ist, auf der 144 bzw. 145 Autobahnprojekte draufstehen, um die man sich vorrangig kümmern möchte. Das können Autobahnkreuze sein, das können bestimmte Autobahnabschnitte sein, mehr oder minder, naja, wie ich würde sagen, so über ganz Westdeutschland verteilt mit so ein paar Knubbeln, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen ganz deutlich, wo man sagt, hier gibt es Staustellen, die wollen wir angehen, zum Beispiel mit einem Ausbau, zum Beispiel auch mit einer Verbreiterung.
Schauen wir mal auf die regionale Verteilung. Wir haben ja 16 Länderfürstinnen und Fürsten in Deutschland, die jetzt alle sich mindestens ein bisschen zu kurz gekommen fühlen. Da sagt zum Beispiel Sachsens Ministerpräsident jetzt, Europa endet nicht an Neiße und Oder. Eine bissige Bemerkung in Richtung Volker Wissing, die sich darauf bezieht, dass in diesen 144 Projekten kein Vorhaben in Ostdeutschland zu finden ist. Kannst du sagen, wie das sein kann, Nadine?
A, kann ich verstehen, dass Michael Kretschmer da etwas ungehalten ist. Michael Kretschmer, geht es zum Beispiel um den Ausbau der A4 ab Dresden ostwärts, also diese Autobahn, die dann auch Richtung zum Beispiel Neiße geht, zum Beispiel Richtung Polen geht. Ziemliche Staustelle, auf weiten Strecken nur zweispurig, wie ich aus eigener Erfahrung als Landeskorrespondentin dort weiß, und also ziemlich staulastig. Und die ist eben nicht auf dieser Liste gelandet. Das wurmt ihn natürlich sehr, und ich glaube, er bezieht sich noch auf einen zweiten Punkt, dass nämlich eine europäische Richtlinie mit diesem jetzt neuen Gesetz, was heute im Bundeskabinett ist, umgesetzt werden soll, wo es um sozusagen transeuropäische Transportwege geht, die ausgebaut werden sollen. Also das heißt, Deutschland als Transitland, was mitten in Europa liegt, das ist noch eine Idee dahinter. Aber warum ist da nichts bei Ostdeutschland dabei? Das hat mich auch gewundert, als ich diese Liste zum ersten Mal gesehen habe. Das lässt sich aber relativ einfach begründen. Wenn man auf die neuen Länder schaut, hat man gesehen, dass dort seit den 90er Jahren immens in Infrastruktur investiert worden ist, zum Beispiel Schieneninfrastruktur, aber auch Autobahnen sind gebaut worden, weil man einfach die marode Infrastruktur, die es aus der DDR noch gab, grundlegend modernisiert hat. Und das sind halt natürlich Schritte gewesen, die hat man im Westen, zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, hat man die nicht. Man hat es dort mit Brücken zu tun, die aus den 60er, 70er Jahren stammen, oder auch Straßenabschnitten. Die haben jetzt mittlerweile sozusagen den Spitznamen Babyboomer Brücken oder Babyboomer Straßen. Und man weiß ja aus der Arbeitswelt auch, dass die Babyboomer bald in Rente gehen. Und so ist das bei dieser Infrastruktur halt auch. Da sagt man ganz deutlich, dass es auf die Verkehrsbedarfe, die wir haben, in Masse, aber zum Beispiel auch in Schwere, auf 40 Tonner, ist das schlicht und ergreifend nicht ausgelegt. Deswegen muss dort die Modernisierung her. Und ich hatte schon gesagt, Nordrhein-Westfalen, 66 Projekte der 144 bzw. 145, die befinden sich allein dort in diesem westdeutschen Bundesland.
Also ich bin zwar kein Babyboomer, ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente, aber da kann ich wiederum als ehemalige NRW-Landeskorrespondentin sagen, da herrscht tatsächlich Bedarf in Nordrhein-Westfalen, was den Zustand der Straßen und vor allem der maroden Brücken angeht. Gucken wir mal ein bisschen auf die verschiedenen Himmelsrichtungen. Aus NRW kommt Protest, auch aus Schleswig-Holstein. Wenn wir es zusammen versuchen, es zusammenzufassen, wie ist das Echo aus den Ländern auf die Pläne von Verkehrsminister Wissing im Bund?
Ja, da würde ich sagen, das ist noch nicht ganz einheitlich. Es gab ein politisches Manöver, was man, glaube ich, von grüner Seite versucht hat zu starten nach dem Koalitionsausschuss. Also gehen wir noch mal kurz zurück zu Ende März. Da gab es ein Statement von der Grünen-Vorsitzenden Ricarda Lang nach diesen 30-Stunden-Marathon, wo man auch diese Kröte mit den Autobahnen dann geschluckt hat. Und sie hat gesagt, na ja, ich bezweifle so ein bisschen diesen beschleunigten Ausbau, ob das wirklich alles umgesetzt wird. Es sei doch jetzt sinnvoll, einzelne Projekte vor Ort zu prüfen, weil in diesem Beschluss des Koalitionsausschusses war auch ein Prüfauftrag an die Länder drin, nämlich nochmal zu gucken, ob sie von dieser Liste alles haben wollen, ob sie allem zustimmen. Und da gab es jetzt, ich finde, von grüner Seite so ein bisschen so ein Poker. Die stellen ja einige Verkehrsminister in einigen Ländern. Und da muss man Stand jetzt festhalten, dass da auch noch nicht alle ihre Zustimmung gegeben haben. Bei Nordrhein-Westfalen war es so, die haben lange Zeit gesagt, Oliver Krischer ist der grüne Verkehrsminister, ist auch Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz, was ihm nochmal eine herausgehobene Stellung dann auch verleiht. Er hat gesagt, wir brauchen schlicht und ergreifend mehr Zeit, wir können das gar nicht prüfen. Idee dahinter war, glaube ich, so ein bisschen der Versuch, dieses ganze Gesetzesvorhaben, Klammer auf was die Grünen keine Lust haben, auch ein bisschen rauszuschieben und zu verzögern. Und aus Hessen und Bremen, wo es grüne Verkehrsminister gibt und wo es wie von Zauberhand auch demnächst Landtagswahlen gibt, da gibt es bis heute keine Zustimmung zu diesen Projekten. Andere Bundesländer haben zugestimmt, zum Beispiel in Baden-Württemberg hat mit Winfried Herrmann ja auch einen grünen Verkehrsminister, die haben ein paar Änderungswünsche gehabt, die haben dann aber tatsächlich auch dem Ganzen zugestimmt. Also da hat man gesehen, wie ich glaube, auch jedes Land für sich da versucht hat, selber so ein bisschen zu taktieren. Und man muss sagen, es gab halt auch ein Manöver von Volker Wissing, was ich ganz interessant fand, nämlich diese Liste, über die ich die ganze Zeit spreche, war eigentlich lange Zeit Teil dieses Gesetzentwurfs. Und jetzt gibt es eine Version, über die das Kabinett heute abgestimmt hat. Die ist von gestern Abend 22.51 Uhr, also schon relativ spät. Und da fehlt diese Liste auf einmal, sondern wurde ersetzt durch einen Hinweis auf, wir konzentrieren uns auf Autobahnabschnitte, die der Engpassbeseitigung dienen. Das heißt, man hat nur so eine Definition da reingeschrieben, aber nichts, keine konkreten Strecken. Und Volker Wissing sagt jetzt, naja, wir mussten das machen. Wir regeln das jetzt über Rechtsverordnungen. Und diese Rechtsverordnungen kann das Verkehrsministerium mehr oder minder alleine umsetzen. Und damit hebelt man, glaube ich, so ein bisschen diese Bremsmanöver der Länder aus. Man muss jetzt mal schauen. Ich glaube, es wird sehr spannend zu beobachten sein im parlamentarischen Verfahren. Das heißt, in der Diskussion jetzt im Bundestag, erste, zweite, dritte Lesung, ob nicht diese Liste dann doch wieder Teil des Gesetzes wird.
Nadine, was kommt jetzt eigentlich mit dem beschleunigten Autobahnausbau andererseits unter die Räder? Also ich denke da an sowas wie Lärmschutz, an Umwelt- und Artenschutz, an Brückensanierung, haben wir schon drüber gesprochen. Sprich, wenn man irgendetwas priorisiert, müssen andere Dinge ja nachrangig behandelt werden.
Ja, das ist natürlich genau der Punkt. Also zum Beispiel bei dieser Brückensanierung finde ich es ziemlich interessant. Da ist das Stichwort Ersatzneubauten. Das hört sich jetzt erstmal harmlos an, aber es gibt ein konkretes Beispiel. Das ist auch für NRW sehr wichtig. Das ist die A45 Ramedetalbrücke. Die ist gesperrt, weil sie in einem grauenerregenden Zustand ist und niemand mehr drüber fahren darf. Die wird jetzt im Mai demnächst gesprengt und dann wird was Neues gebaut. Und man fragt sich jetzt die ganze Zeit, es war eine zweispurige Brücke. Aber der Verkehr wird potenziell wegwachsen. Sollen wir nicht lieber eine dreispurige Brücke dorthin setzen, was Volker Wissing sehr gerne möchte und was jetzt, wenn dieses Gesetz jetzt so durch den Bundestag geht, auch stattfinden wird, weil selbst wenn Brücken ersetzt werden durch Neubauten, die größer sind, also zum Beispiel von 2 auf 3 Spuren anwachsen, muss es keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr geben. Also das heißt, wenn es dort Naturschutzbelange gibt, dann würde ich sagen, sieht es da tatsächlich relativ schlecht aus. Lärmschutz, du hast es eben schon angesprochen, das hatte Oliver Krischer, der grüne Verkehrsminister aus Nordrhein-Westfalen, auch angemahnt, dass der nicht unter die Räder kommen darf. Da habe ich jetzt aber das Gefühl nach Durchsicht jetzt dieses Gesetzentwurfs, dass das ist, was vor allem auch beim Schienenausbau relevant werden kann, weil es da meiner Ansicht nach so ist, dass man das auch etwas nachlagert im Planungsverfahren und nicht gleich alles sozusagen am Anfang klären muss, weil alle Leute, die im Rheintal wohnen und da zum Beispiel mit Güterverkehr auf der Schiene zu tun haben, die können ja ein Lied davon singen, wie laut das ist. Also Ich glaube, man wird sich an einigen Stellen noch ziemlich umschauen. Es gibt noch zwei Punkte, die fand ich so ein bisschen interessant eigentlich oder vielleicht auch kurios. Das Gesetz sagt jetzt zum Beispiel auch, wenn Radwege gebaut werden sollen an Bundesfernstraßen, braucht es für diese Radwege keine Umweltverträglichkeitsprüfung mehr. Und es gibt noch einen Punkt, der halt für die Grünen wichtig ist. Das war ja dieser Punkt, ich glaube, das, so hat man auch versucht, der grünen Kernklientel diesen ganzen Punkt 950 neue Autobahnkilometer etwas schmackhaft zu machen, nämlich erneuerbare Energien, das heißt Solar, aber auch Wind, an diesen Neubaustrecken dann auch bevorzugt zu genehmigen. Ich hatte das Gefühl, auch fast so einen Automatismus dann da herzustellen. Und da heißt es jetzt im Gesetz, nein, man will das vorrangig prüfen und dann diese Flächen für Dritte, also das heißt für kommerzielle Firmen, leichter realisierbar machen. Und ich habe jetzt so ein bisschen Sorge, dass man da tatsächlich so einen halben Schritt zurückgeht. Und ich bin tatsächlich auch gespannt, an wie vielen Strecken sich das dann umsetzen lässt, was man sich vorgenommen hat, nämlich zum Beispiel mehr Photovoltaik, aber zum Beispiel auch mehr Windkraftanlagen dann auch tatsächlich umzusetzen.
Die Ampelkoalition will die Autobahnen und nicht nur die beschleunigt ausbauen. Heute war das ganze Thema im Kabinett und wir haben darüber gesprochen mit Nadine Lindner aus unserem Hauptstadtstudio. Danke dir.
Ja, bitte, bitte.
Schlusskurve für heute. In der Redaktion mit an Bord war Stefan Heinlein und ich bin Barbara Schmidt-Matern. Danke für Ihr Interesse und bis bald. Tschüss.